Ja, ich bin der David.
Hört ihr mich, ja. Der Papa von Mika und Linda. Damit ist eigentlich alles gesagt, gell, hoffentlich. Ja, wir sind seit, ich weiß gar nicht, 16, 17 Jahren in Ferlach im Rosental, sind von der Mission für Südosteuropa oder Evangeliumsdienst, heißt die Missionsgesellschaft in Österreich, ausgesandt und sind seitdem, leben hier als Missionare in Kärnten. Und ja, was noch zu sagen wäre, meine Mutter kommt aus dem Gailtal, mein Vater aus der Steiermark, aus Bruck an der Mur, hört man nicht, gell? Aber ich bin halt in Frankfurt am Main groß geworden, meine Eltern sind in Deutschland geblieben und ich bin nach Jahren wieder zurückgekommen und jetzt lebe ich hier und freue mich. Und ja, das letzte Mal, dass ich hier war, das ist über 2 Jahre her, und wenn man eine längere Zeit nicht da war, dann fällt auf, wenn die Reihen voller sind oder wenn die Reihen leerer geworden sind. Man sieht vielleicht, ob die Gemeinde in die Breite gewachsen ist, also nicht jetzt von Person zu Person, sondern oder ob sie vielleicht aber nicht in die Tiefe gewachsen ist. Das sieht man nicht direkt, gell? Oder andersrum, in die Tiefe gewachsen, aber vielleicht weniger Leute geworden sind. Man freut sich über neue Gesichter und fragt sich vielleicht, warum ist der oder der nicht mehr da? Ja, das haben wir im Rosental auch erlebt. Leute, immer wieder Leute, die dazugekommen sind, Leute, die gegangen sind, mal sind es mehr, mal sind es weniger. Und manchmal fragt man sich, wo sind die Leute hingegangen? Wo sind die hingekommen? Man sieht auch sein eigenes Versagen, seine eigenen Fehler. Und irgendwo fragt man sich dann, was hält Menschen eigentlich am Herrn? Dass sie bleiben, dass sie an ihm, an seinem Herzen bleiben über die Jahre. Wenn ich euch fragen würde, was ist es, was dich beim Herrn hält, dann ist es unterm Strich ganz bestimmt die Gnade Gottes. Ja, es sind nicht wir selber, die uns halten, Gott hält uns, und eben dann, wenn wir uns ihm ausliefern. Es ist seine Gnade. Und ich will dich heute Morgen fragen, wo stehst du im Glauben? Hält dich die Gnade oder hast du gerade noch so deinen Platz hier in der FEG behalten und schleppst dich von Mal zu Mal hin, aber du merkst irgendwie so, die Gnade ist irgendwie nicht mehr mit mir. Du bist vielleicht irgendwo, wir haben vorhin schon gehört vom Stefan, gell, es geht um eine Person, die wirklich tief gefallen ist. Vielleicht geht es dir auch so, dass du den Eindruck hast, du bist nicht mehr dran. Du hast dir irgendwas erlaubt, irgendetwas auf dem Kerbholz. Du warst deiner Frau untreu, warst über die Jahre deinen Kindern kein Vorbild. Du bist einfach träge geworden über die Jahre. Vielleicht hast du dich auch spät bekehrt und es nie so richtig ergriffen. Du hast irgendwie den Eindruck, die Gnade ist nicht mir. Wenn du das denkst, der Zug ist doch schon längst abgefahren, dann werden wir heute eine Person kennenlernen, die viele Jahre ganz bewusst direkt gegen Gott gesündigt hat, gegen Gott gelebt hat, obwohl sie es besser wusste. Und erst ganz zum Schluss wirklich eine 180-Grad-Wende erlebt hat. Wenn Gott, das ist so meine These, ja, wenn Gott diesem Mann, der so tief gefallen ist, sich zuwendet, ihm Gnade schenkt, dann wird er es ganz sicher bei jedem von uns tun, auch dann, wenn du gefühlt weit weg von Gott bist. Es geht um eine Person, die circa 650 vor Christus gelebt hat, um den König Manasse. Manche sagen, sein Leben war so schlimm, dass man darüber keine Kinderstunde halten darf. Ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnern könnt, ob ihr mal über Manasse eine Kinderstunde gehört habt. Und wenn, dann wahrscheinlich nicht im Detail. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wir werden es sehen. Und es gab das Schlimme ist, der ist nicht irgendwie ist nicht verwahrlost groß geworden. Ja? Er ist, könnte man sagen, in der christlichen Familie groß geworden. Er hatte einen Vater, über den lesen wir. Wir können gemeinsam aufschlagen oder wir kriegen es, glaube ich, an die Wand geworfen. Einen Vater, über den es heißt, dass er eine Beziehung zu Gott hatte,
wie sonst kein anderer. 2. Könige 18, Vers 5. Da lesen wir, wer den König vielleicht kennt, Hiskia, ein bekannter Mann, der sehr viel geleistet hat in Juda. Der heißt über diesen Vater von dem Manasse. Also wir schauen kurz in die Kindheit von Manasse rein, um zu sehen, der hatte die besten Voraussetzungen, um das Volk Gottes zu leiten und auch wirklich ein Mann Gottes zu werden. Und dann lesen wir, er vertraute, der Vater von Manasse, er vertraute dem Herrn, er vertraute Jahwe, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda, also nicht von ganz Israel, David nicht, von ganz Juda, keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm, eben was das Vertrauen zu Gott betrifft. Ja, er hatte einen Vater, der eine Beziehung zu Gott hatte. Und dann lesen wir von dem Manasse, oder besser gesagt vom Hiskia, von dem Vater, das, was der Sohn auch mitbekam oder was ihm erzählt wurde, dass die Hauptstadt Jerusalem umlagert war von assyrischen Heerlagern, 185.000 Soldaten, die über Nacht von einem Engel des Herrn geschlagen wurden, vernichtet wurden. Ja? Das bekam Manasse mit. Er erlebte oder bekam erzählt, wie sein Vater von einer sicher tödlichen Krankheit geheilt wurde. Und vermutlich wurde Manasse über Jahre von seinem Vater auch in die Königsherrschaft mit reingenommen, ja, dass sie gleichzeitig herrschten. Also er fiel da nicht plötzlich hinein und musste von heute auf morgen regieren. Und obwohl er das alles hörte und teilweise miterlebte, schlug er früh in seinem Leben ganz bewusst einen anderen Weg ein. Also nochmal zur Erinnerung, ja, meine These ist, wenn dieser Manasse Gnade fand, dann wird keiner von uns an der Gnade Gottes Mangel leiden. Und wir werden jetzt sehen, welchen Weg Manasse einschlug, wie weit er vom Gott seines Vaters wegkam. Und dazu würde ich gerne mal einen Abschnitt aus 2. Könige 21 vorlesen. Da sehen wir einfach, was dieser Manasse tat, wie stark und wie lange er Juda, das Südreich Israels, prägte und dass es wirklich keinen Zweiten gab in Israel, in Juda, der so bewusst gegen Gott handelte. Ja? Also ich habe den Text mehrmals gelesen, ihr hört ihn jetzt einmal, aber versucht einfach aufzunehmen, und gleich wieder zu vergessen, was da an schlimmen Sachen einfach steht. Also, 2. Könige 21, ab Vers 1 bis 18. Also, hört zu. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Da geht's schon los, gell? So alt wie mein Tom. Na, der ist schon 13, gell? Aber stellt euch vor, ja. Er wird 14, ja. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. 55 Jahre, ja? Das wäre so, als ob, ich habe es mir aufgeschrieben hier, als ob der Schüssel noch 26 Jahre regieren würde. Oder für unsere deutschen Freunde, als ob Angela Merkel bis 2050 noch an der Macht wäre. 55 Jahre lang prägte dieser Chaot Juda. Okay. Der Name seiner Mutter war Hitzfiba und er tat, was böse war, das steht über so über seinem Leben drüber, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Also deshalb sind die rausgeflogen, wegen dieser Gräueltaten, ja, welche werden wir noch sehen. Und genau das tat jetzt der Manasse. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und er errichtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Jerusalem, getan hatte. Und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Und er baute auch Altäre im Haus des Herrn. Im Haus des Herrn, im Tempel, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager an seinem Hof. Ja. Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Nicht so unbewusst. Er setzte auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land wandern lassen, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten, nach allem zu handeln, was ich ihnen geboten habe. Ja, nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. Aber sie gehorchten nicht. Und Manasse verführte, er war nicht selber nur verführt, sondern er verführte sie, sodass sie, das Volk, Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, es wird hier mehrfach wiederholt, alle Gräuel, welche, also Gräuel sind Dinge, sind schwere Sünden, die sich direkt gegen Gott zünden, okkulte Dinge. Schlimmere Gräuel, welche die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat, darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil. Wegen diesem Mann will ich Unheil über Jerusalem und über Juda bringen, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die Meschnur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs, also Samaria, die Hauptstadt des Nordreichs, war gefallen, genauso soll es Jerusalem gehen. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite. Und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben. Und sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen und mich erzürnt haben von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Gleich haben wir es. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, sodass er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Juda verführte, sodass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses, im Garten Usas. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Boah, habt ihr alles so mitgekriegt? Ich habe hier 26 Dinge gezählt, die Manasse tat. 26 Verben, Dinge, die er tat. Und alle diese Worte sind ausschließlich negativ. Nur negativ. Er tut, er macht, er baut, er errichtet. 55 Jahre prägt er dieses Juda. Ja, wenn wir denken, im Dritten Reich, das war dann irgendwann mal aus, ja. Aber das ging 55 Jahre lang. Manasse beging unglaubliche, perverse Gräuel, ja. Schlimmer als die Nationen, die Gott wegen genau dieser Taten vor Israel vertrieben hatte. Und dann sehen wir, er holte die Wahrsager an seinen Hof. Ja? Also er hielt Wahrsager bei sich, Spiritisten, also ein Okkultist. Ja? Er errichtete dann diesen im Tempel, dem Ort der Anbetung, wie wir es gelesen haben, des wahren Gottes im Tempel, dem Ort der Anbetung, wo Gott eigentlich geehrt werden soll, holte er die Götzen rein. Das müssen wir mal vorstellen. Ja? Da ist das Allerheiligste, wo Gott gesagt hat, dort zwischen den Cherubim, dort ist der Ort, wo ich wohnen will. Und dann holt er die Götzen von überall her in den Tempel. Ja? Du sollst keinen Gott neben mir haben. Und genau das, genau diese Gebote ignoriert er und verstößt gegen sie. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, wir lesen in Chronik noch davon, dass er nicht nur einen, sondern seine Söhne opferte. Es gibt, da lesen wir auch in Chronik, dass er dies im Himnom-Tal tat, ja, ein Tal bei Jerusalem. Ich war dort noch nie, aber dort gibt es wohl so eine Hängebrücke. Da kann man heute hingehen, da geht man 200 Meter auf der Hängebrücke und kann dann mal schauen. Ja. Und dort in diesem Himnom-Tal, da wurde dem Moloch, Gott, Kinder geopfert. Also der absolute Höhe, zu schlimm auszusprechen eigentlich. Ja. Ein Gott, ein Götze, wo in der Rückseite dieses Götzen, in diesem, wir nennen es nur, weil es hier steht, ja, Feuer gemacht wurde, bis die Arme dieses Götzen glühten, und dort wurden die Babys reingeworfen, gelegt, dann gab es Musik, damit man die Schreie nicht hört und so weiter. Ja. Und dieses Vorbild, dieser Manasse, der König Israels, opfert vor dem ganzen Volk seinen Sohn, seine Söhne. Tiefster Gräuel, ja. Ein Mann, der niemals, bitteschön, wieder Gnade verdient hat. Dann lesen wir, dass er viel unschuldiges Blut in Jerusalem vergoss. Und wir lesen ja auch in Hebräer 11 von Propheten Gottes, die zersägt wurden. Ja? Der Überlieferung nach wurde Jesaja durch Manasse zersägt in einen ausgehöhlten Baumstamm rein und dann wurde dieser Baumstamm zersägt, der Prophet Gottes Jesaja durch Manasse. Viel unschuldiges Blut. Und mit diesen Sünden reizte Manasse Gott ganz bewusst. Er fiel da nicht irgendwie rein, sondern er reizte Gott ins Angesicht. Ja? In 2. Könige 23, Vers 26, da lesen wir, doch 2. Könige 23, Vers 26, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zorns, womit er über Juda erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Ja? Manasse forderte Gott direkt heraus. Und wir lesen dann im Jeremia 15 noch, dass die babylonische Gefangenschaft und dass Israel von all den Völkern so übel zugerichtet wurde, dass das geschah wegen der Sünde Manasses. Ja? Generationen später badeten noch das aus, was Manasse an Gräueln verübt hatte. Und Gott hat eine ganz klare Meinung zu dem, was der Manasse hier tut, auch über sein Verhalten. Er kündigt Gericht an. Ja, wohlverdient, ja. Das wird gesagt wie bei einer Schüssel, ja. Wenn du eine Schüssel abtrocknest, ja, es gibt ja Geschirrspülmaschinen, wenn du eine Schüssel auswäschst, dann trocknest du sie von einer Seite und dann drehst du sie noch um, um sie wirklich ganz trocken zu machen. Und Gott sagt, ich werde Juda gründlich richten für all das Perverse, was sie hier getan haben. Er wird die Stadt einebnen. Und das Schlimme ist, Gott, wäre ja nicht so gewesen, dass Gott sich irgendwann zurückgezogen hätte und gesagt hat, jetzt ist mir alles egal, sondern Gott warnte den Manasse. Habt ihr aufgepasst? Es gibt zwei Dinge. Zweimal kommt es vor, dass Manasse wegen dieser schlimmen Dinge, die er tut, die Chance hätte, umzukehren. Ja? Wir lesen einmal davon, dass zu David und Salomo geredet wurde. Das lesen wir hier in Vers 7. Er setzte auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte. Also die Schriften, wo Gott zu David und zu Salomo redet, die waren dem Manasse bekannt. Wir könnten sagen, die Bibel lag vor. Es gab Schriften, ja. Er wusste, was Gott will. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, dass Gott, da redete der Herr in Vers 10 durch seine Knechte, die Propheten, und sprach. Also er schickte auch Propheten, um diesen Manasse zu stoppen. Aber scheinbar war Manasse unerreichbar. Und dann lesen wir hier in Kapitel 21 irgendwann, dass ich weiß, ob euch das aufgefallen ist, in Vers 18, Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses. Da kriegt man so den Eindruck, so wie ein Geschäftsmann, der im Ruhestand in Florida friedlich eingeschlafen ist. Ja? Überhaupt keine Konsequenzen zeitlebens erlebt. Keine Gerechtigkeit. Ja, war es das? Ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichte von Manasse kennt. Zum Glück haben wir noch den Bericht aus dem Chronikerbuch, weil wir da lesen wir, dass die ganze Geschichte noch eine Wende nahm. Ich habe am Anfang von Gnade gesprochen, aber hier steht in 2. Könige nichts. Also lasst uns nochmal reingehen nach 2. Chroniker und schauen, was da noch passierte in der Geschichte von Manasse. 2. Chroniker 33. Eigentlich will man das gar nicht wissen, weil man denkt, gut, dass er tot ist und aus, ja. 2. Chroniker 33, Vers 10 und 11. Habt ihr das? Ja. Aber nur bis 11, gell, weil danach das... Ja. Und der Herr redete zu Manasse, da haben wir es schwarz auf weiß, und zu seinem Volk. Ja, die sind da mitschuldig geworden. Aber sie achteten nicht darauf. So, und jetzt kommt die Reaktion Gottes. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien, also Gott benutzt die Weltreiche als Werkzeug hier, über sie kommen. Also die fielen in Jerusalem ein, die Assyrer, nahmen aber die Jerusalem nicht gefangen, nur speziell jetzt hier den Manasse. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Also, Manasse wird hier überwältigt, er wird in Ketten gelegt und dann lesen wir, dass er mit Haken gefangen wurde. Ja? Also es war wohl damals so bei den Feinden, dass sie die Feinde, die sie aufgespürt hatten, wirklich mit solchen Eisenhaken nahmen und durch die Nase wurde er so bis Babylon gezogen. Ja? Also der Mann wusste, der hatte ein paar Kilometer zurückzulegen und während er diesen Haken da drin hatte, wusste er bei jedem Schritt, gell, ich habe es verdient. Ja? Er wusste, warum das geschehen ist. Ja? Und dann kam er dort und führten ihn nach Babel. Und dort wird er sicherlich in irgendeinem dieser Kerker gewesen sein, gedemütigt. Und da sagen wir, wunderbar, ja, dieser Typ, dieser Dreckskerl, ja, soll doch bitteschön verrotten dort in diesem Käfig, ja, mit möglichst vielen Qualen. Er hat's verdient. Wenn's einer verdient hat, dann Manasse. Aber dann lesen wir Vers 12. Und das ist so eine Wucht. Das ist eine Dimension, die wir, denke ich, als Menschen so gar nicht wirklich begreifen oder bejahen können, wenn man sowas liest. Ja. Lass uns Vers 12 und 13 lesen. Also er sitzt dort in Babel im Knast gefesselt und dann lesen wir, als er nun in der Not war, ja, offensichtliche Not für ihn, verdient berechtigt, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner, nicht vor seinem Gott, vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Wow. Völlig unverdient. Da verschlägt es einem doch die Sprache. Sowas hat dieser Typ niemals verdient. Dieser blutrünstige Kindsmörder. Einfach so vergeben. Diesen Dreckskerl, der es verdient hätte, ein Leben lang dort in einem kleinen Gefängnis tief unten im Keller zu verrotten, bekommt die Gnade Gottes. Ja? Wie, bitteschön, und diese Frage drängt sich uns hier auf, ja? Wie, bitteschön, kann Gott so einem Dreckskerl vergeben? der den Tod verdient hat. Ich denke, da versteht man den Jonas so ein bisschen, gell? Der sich auch beklagt hat über den gnädigen Gott, der sich geärgert hat, dass Gott einem ganzen Volk vergeben will, den Feinden Israels. Aber ich denke, der Punkt ist, bevor wir uns jetzt überheben und sagen, boah, genau aus dem Material, aus dem das Herz von Manasse gebaut ist, ist das menschliche Herz. Das Böse, das Potenzial der Sünde steckt in uns allen und wir brauchen die Gnade Gottes ganz genauso. Das sind Worte, die sind wahrscheinlich höchst umstritten, gell? Genauso? Wir brauchen die Gnade Gottes genauso? Wir sind doch viel, viel, viel besser, oder? Aber das macht auch Hoffnung. Wenn du in deinem Leben sagst, ich bin so weit weg von Gott, ich habe ihn so oft enttäuscht, mir wird er niemals vergeben, dann denk an Manasse. Dem hat Gott vergeben. Dann kann er das doch bitteschön bei dir auch tausendmal. Was ist der Grund, weshalb Gott Manasse vergab und er doch noch gut, es zu einem guten Ende kam? Und da müssen wir sagen, der Schlüssel zu Gottes Herzen ist nämlich hier, dass wir lesen, dass er sich sehr demütigte. Was ist demütigen? Sich klein machen, sich bewusst werden, was Sache ist. Seine Buße und Traurigkeit über die Sünde waren echt und aufrichtig. Hier wird es nur so ganz kurz erwähnt, aber da müssen wir sagen, Gott schaut ins Herz. Wir lesen nur diesen Satz, dass er sich sehr demütigte, aber was geschah da eigentlich? Das wissen wir ja nicht. Wir können es nur glauben. Es muss aber ein Gebet gewesen sein, der Demut, was Gott gesehen hat, hat gewusst, der meint es todernst. Der hat begriffen, wie tief und wie schwer seine Sünde war. Ich habe ein Zitat über die Haltung wahrer Buße gelesen, das heißt, wenn ich das nochmal tun könnte, dann würde ich es nicht tun. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und es ändern, aber das kann ich nicht. Manasse konnte es nicht ändern. Es war geschehen. Aber zu begreifen die Schwere der Sünde. Buße ist das Erbrechen der Seele, hat ein Puritaner Thomas Watson gesagt. Buße ist das Erbrechen der Seele, zu verstehen, wie abgrundtief böse mein Herz ist und sich darüber zutiefst zu demütigen. Nicht nur sagen, verzeih mir, Herr, wird beim nächsten Mal wird es besser, sondern zu begreifen, was für ein elender Sünder ich bin und dass ich den Tod verdient habe, aber die Gnade Gottes mir vergibt. Es bedeutet, zutiefst zu verabscheuen, was man getan hat. Man ist von seiner Sünde angewidert und hat sie gründlich satt. Und aufrichtige Buße bringt aber auch Beweise. Oder würdige Früchte, könnte man sagen. Wir lesen ja das Krasse hier an der Geschichte. Ihm wird ja nicht nur vergeben und er sagt, danke Herr, dass du Frieden mit mir gemacht hast. Gib mir ein gnädiges Ende und dann kommt einer mit dem Dolch und ersticht ihn. Ich habe gerade vom Tod noch Schluss Frieden mit Gott gemacht. Nein, wir lesen, der Kerl kommt zurück nach Jerusalem. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt sind die Leute in Jerusalem, sind froh, dass sie den Typen los. Da waren bestimmt viele, die gesagt, der hat meine Mutter, der hat den und den alles umgebracht, der hat Jerusalem mit Blut. Und jetzt kommt der da über die Hügel Jerusalems auf dem Pferd wieder zurückgeritten. Ich bin wieder da. Wer freut sich denn da über so einen Typ? Und dann kommt er nach Jerusalem, übrigens unvorstellbar, auch in unserer Kultur. Also da musst du keinen umbringen, aber wenn du irgendwas auf dem Kerbholz hast und ich denke auch hier gerade in unserem Kärntner Land, gell, wenn du irgendwas verbockt hast, vielleicht ist es in einem Tal, in Rosenthal oder weißt du, vielleicht noch schlimmer, wo sich alles rumspricht, dann bist du mal kurz weg und du kommst auch nie wieder zurück, du kriegst ein rotes Gesicht, was sollen die Leute über mich denken, was ich da angestellt habe? Ja? Aber Gott ist ein Wiederhersteller, werden wir gleich sehen. Wir lesen noch ganz kurz die Stelle, hier Vers 14 bis 16. Was geschah, als der unser Kandidat hier, der Manasse, wieder nach Hause kam? Danach, also er kam zurück nach Jerusalem, baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westlich von der Gihon-Quelle im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor, also wahrscheinlich dort, wo die Assyrer eingefallen waren. Dort baute er die Mauern jetzt fester und noch höher. Er versuchte, das wieder gut zu machen und rings um den Ophel und machte sie sehr hoch und er legte Hauptleute in alle feste Städte Judas. Und dann lesen wir auch, ein bisschen spät, aber er tat's, er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte und warf sie vor die Stadt hinaus. Und er richtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer, wie ein anderer Mensch, ja 180 Grad gedreht, und Dankopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Was für eine Vollmacht hast du da noch, wenn du dein Leben so gelebt hast und dann sagst, ich befehle euch, betet jetzt. Aber er versuchte, es wieder gut zu machen. Aber wir sehen hier an der Geschichte, Gott ist ein Gott, der nicht nur vergibt. Und das sind schwere Worte, die ich jetzt sage. Er ist nicht nur ein Gott, der vergibt. Ja, weil das sprechen wir jedem zu. Ja? Dem schlimmsten Mörder würde wahrscheinlich keiner jetzt sagen, Gott kann vergeben. Aber Gott ist auch ein Gott, der wiederherstellt. Er kam zurück nach Jerusalem. Aber das ist doch eine kritische Geschichte jetzt. Gell? Das war ein Kindsmörder, ja? Inwiefern kann so jemand wiederhergestellt werden? Gut, über 2600 Jahre her, kann man sagen, okay, aber wie wäre es heute, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der so ein richtiger Verbrecher wäre, die schlimmsten okkulten Sünden? Ja, Gott vergibt dir, aber bitte bleib fern von mir. Ich habe einen Mentor, würde man sagen, wahrscheinlich in Frankfurt, wo ich groß geworden bin, in der Gemeinde, der mich immer sehr gefördert hat. Der nahm mich mit nach Leipzig. Damals nach der Wende wurde dort Gemeindegründung gemacht. Ich war oft mit ihm unterwegs. Der hat mich ermutigt. Das war so ein richtiger Förderer meines Glaubens gewesen. Und dieser Mann fiel in schwere Sünden. Seine Predigten wurden irgendwie immer kürzer und wir fragten uns, was ist los mit Walter? Und irgendwann war er gar nicht mehr in der Gemeinde. Und der Sohn von Walter war in meiner Klasse und ich fragte, wo ist dein Papa? Weil er war mein großes Vorbild, ja. Und dann sagte er, David, frag mich nicht. Und dann las ich es ein paar Tage später in der Zeitung, er hat sich an Kindern vergangen, sollte gelyncht werden von der Gruppe, die ihm nachlief. Er kletterte auf den Baum, die Polizei ergriff ihn und er war jetzt jahrelang im Gefängnis. Ein Vorbild für mich im Glauben. Das hat mich schon erschüttert, gell? Und er kehrte dann nicht wieder nach Jerusalem. Er kehrte nicht zurück in die Gemeinde nach Frankfurt. Gell? Das geht nicht. Ja, war klare Sache. Gell? Die Mütter konnten nicht sagen, der Walter geht da wieder durch die Gemeinde und weiß nicht, ob der rückfällig wird. Auf jeden Fall, Jahre später, letztes Jahr, war ich in Deutschland irgendwo unterwegs in der Gemeinde und da sehe ich Walter in einer ganz anderen Gemeinde sitzen. Und ich traue meinen Ohren nicht. Walter wünscht sich Lieder, ist dort im Gottesdienst integriert. Also Jahre später, ja. Und nach dem Gottesdienst gehe ich hin zu Walter und er schaut mich an und sagt zu mir, es ist mir unbegreiflich, dass Gott so ein Schwein wie mich noch gebraucht. Es ist mir unbegreiflich, dass Gott so ein Schwein wie mich noch gebraucht. Die hatte Tränen in den Augen und wir sahen uns an und haben nicht mehr viel geredet, aber Gott ist ein Wiederhersteller. Und ich will es jetzt auch nicht bewerten, gell, wie man mit so jemandem in der Gemeinde umzugehen hat. Aber wenn Gott Manasse vergeben hat und in gewisser Weise auch Wiederherstellung gegeben hat, wer sind dann wir? Letztendlich sind wir alle solche, denen viel vergeben wurde. Und ich möchte jetzt nochmal eine Stelle ins Neue Testament kommen, wo wir sehen, dass das nicht einfach so von der Hand zu weisen ist, das waren vor Jahrtausenden, sondern in der Gemeinde von Korinth war genau dasselbe. Schaut, lasst uns noch aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 6, damit wir den Bogen noch zu unseren Herzen auch hinkriegen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, da lesen wir: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, und jetzt werden hier einige Sünden aufgeführt, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt's: Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, geheiligt, eben durch die Gnade Gottes. Ja? Also die saßen dort im Gottesdienst und konnten sich rumschauen und wussten, da hinten sitzt einer, der ist ein Mörder. Ja? Da vorne sitzt einer, der hat das Schlimmste getan, was du nur denken kannst. Etliche von euch sind solche. Nur das Besondere ist, die dort sitzen, sind alle begnadigt. Aber von dem, was sie getan, was sie gelebt haben, waren es viele grausame Verbrecher. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte und wenn wir uns das bewusst machen, dann sehen wir, was es bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Wenn wir lesen, er hat alles vollbracht, ja, dann gehen uns vielleicht ein paar Sündchen durch den Kopf, aber es sind schwere Dinge, die uns schlussendlich in die Hölle, in die Gottesferne gebracht hätten, für die Christus starb. Es gibt diesen Satz: ich schuldete, was ich nicht bezahlen konnte. Er bezahlte, was er nicht schuldete. Meine Schuld war so groß, dass ich sie niemals hätte bezahlen können. Ich hätte sie überhaupt nicht in die Waagschale werfen können. Es hätte nichts gebracht. Und deswegen, ihr Lieben, ist mir einfach wichtig, dass wir von dieser Geschichte lernen. Und das ist die große Botschaft der Gnade, dass bei Gott, und bitte nehmt das mit in euer tief in euer Herz rein, bei Gott jederzeit Umkehr möglich ist. Wenn du jetzt oder heute oder in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du denkst, bin so ein Wiederholungstäter, ich bin so tief gefallen oder ich habe mich so weit entfernt, bei Gott ist jederzeit. Ja? Wir lesen, als der Manasse im Gefängnis war, da betete er und zack, und Gott vergibt. Ja? So ist Gott. Gott ist ganz anders als wir. Und das, vielleicht wissen wir das, aber es ist der Feind, der uns diesen Frieden oder diese Gewissheit rauben will. Gebt dem Feind nicht die Ehre, dass ihr ihm das gönnt, dass er euch diesen Frieden raubt, dass er euch die Vergebungsbereitschaft, das Vergeben raubt. Noch eine Sache zum Schluss. Wisst ihr, was Manasse bedeutet, die Namensbedeutung? Manasse bedeutet vergessen. In Hebräer 10 lesen wir von Christus, der mit seinem Opfer uns vollendet hat. Und dann lesen wir ein Zitat aus dem Alten Testament: An ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Er könnte, aber er tut's nicht. Er rechnet es uns nicht mehr auf. Wir haben ja heute auch noch Abendmahl, wo wir an diese große Gnade Gottes denken können. Ich glaube, jedem hier im Raum ist bewusst geworden, was die Gnade Gottes ist, wie tief die Gnade Gottes geht. Ja, wenn wir diese Abgründe von Menschen in der Geschichte uns anschauen und wir lesen, dass Gott ein Gott der Vergebung ist, dann sehen wir auch, wie groß diese Gnade Gottes ist. Ich schließe mit Psalm 103, weil dieses Erlebnis der Vergebung und der Gnade hat nicht nur Manasse erlebt, sondern auch der Ehebrecher und Mörder König David. Psalm 103, und da lobt der David Gott für seine Art, uns zu vergeben, weil Gott eben ganz anders ist als wir. Psalm 103, Vers 10 lesen wir: Er, Gott, Jahwe, hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, ja, weil dann wären wir alle tot, und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Und jetzt versucht der Bemühter hier einen Vergleich von Gott, von seiner Größe hier zu bewerkstelligen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Also wenn wir uns das Osten und Westen vorstellen, wir stehen am Pyramidenkugel und schauen Richtung Osten, Völkermarkt, Moskau, Peking, ja, die Linie, und dann westlich Pörtschach, London, San Francisco. Und diese Weite, ja, so viel anders ist Gott, was seine Gnade betrifft, wie er uns vergeben kann. Und letzter Vers hier: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Der Manasse hat sich nicht erbarmt, gell? Aber Gott ist anders. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und es ist uns eine Ehre, diesem Gott zu dienen, ja? An diesem Gott, der so groß ist an Vergebung. Und lass uns das einfach mitnehmen, wenn du denkst, du bist weit weg von Gott. Denk an Manasse und denk an die Vergebung, an die Gnade Gottes. Amen.